Wie fühlt sich denn diese besonders frühe Hitze im Jahr für Sie und die rund 20 Millionen Menschen um Sie herum an?
Das ist natürlich belastend. Man geht nur früh morgens raus, man sucht sich Schatten. Selbst abends bei Dunkelheit ist es ja noch extrem heiß. Es fällt ja kaum unter 30 Grad, das Thermometer. Ich muss allerdings dazu sagen, ich gehöre natürlich zu den Privilegierten hier in dieser Stadt. Ich habe eine Klimaanlage, ich habe Ventilatoren. Ganz viele Menschen in der Stadt, die haben das nicht, die leben auf der Straße und die sind natürlich noch tausendmal belasteter.
Die Auswirkungen, die sind ja extrem. Eine Müllkippe brennt dort, ist nicht zu löschen. Krankenhäuser und U-Bahnen stehen kurz vor dem Totalausfall und die Hitze hält diese Woche weiter an. Wie wird sich denn die Lage in den kommenden Tagen dort weiterentwickeln?
Ja, das ist natürlich so eine Zeit, wo man jede Regung auf der Wetterkarte verfolgt. Für Delhi und die Umgebung, da könnte es tatsächlich in den nächsten Tagen eine leichte Entspannung geben. Es ist die Rede von vereinzelten Gewittern. Dann könnte es sogar mal unter 40 Grad haben. Aber in der kommenden Woche, dann könnten die Temperaturen schon wieder steigen. Und wir dürfen nicht vergessen, das ist erst der Beginn des Sommers. Das war der heißeste April seit dem Jahr 1900 in Nordwest- und in Zentralindien. Und eigentlich steht uns die richtig heiße Zeit noch bevor. Jetzt im Mai und dann im Juni.
Neben Mensch und Infrastruktur leidet natürlich auch die Natur und mit ihr die Landwirtschaft. Wenn jetzt durch diese Auswirkungen stellenweise die Ernte ausfällt, wie dramatisch ist das für die ganze Region?
Das lässt sich im Augenblick noch nicht abschätzen. Die Ernte verdorrt vielerorts auf den Feldern, ja. Das liegt nicht nur an der Hitze, sondern auch daran, dass es viel weniger geregnet hat die letzten Wochen. Das könnte also auch zu einer Missernte führen, mit den entsprechenden Folgen auch für die Ernährung vieler Menschen hier im Land. Kurzfristig stehen aber tatsächlich die Folgen für die Infrastruktur im Mittelpunkt. Der Strombedarf in Indien, der war am vergangenen Freitag so hoch wie noch niemals zuvor überhaupt. Ja. Die Kohle in den Kraftwerken wird knapp. Sie haben es ja auch schon gesagt, das bedroht unter Umständen die U-Bahn, Krankenhäuser auch. Passagierzüge werden inzwischen gestrichen. Dafür fahren Güterzüge mit Kohle. Indien, das sieht man da, gerät deutlich an seine Grenzen.
Diese extreme Hitze gerade in Indien, viele Menschen sind ja auch der Ansicht, dass der Klimawandel damit etwas zu tun haben kann. Für die indische Regierung scheint das aber kein akutes Alarmsignal zu sein. Klimaneutralität sei in Indien frühestens 2070 denkbar, heißt es dort. Entsprechend hat die Regierung gleich zu Beginn des Ukraine-Krieges Sonderangebote, zum Beispiel für Öllieferungen aus Moskau, angenommen. Wie passt das zusammen? Auf der einen Seite diese Klimaauswirkungen, auf der anderen Seite ein unbekümmertes Weiter-so.
Also ich würde sagen, Indien hat keine Wahl, hat keine Handlungsoptionen. Dieses Land muss 1,3 Milliarden Menschen ernähren und dafür braucht es Energie. Das Land muss wachsen, die Wirtschaft muss wachsen, um überleben zu können überhaupt, um die Menschen aus der Armut herauszuführen. Und diese Energie kommt im Augenblick noch vor allem aus fossilen Kraftstoffen. Und deshalb hat Indien einfach kurzfristig keine andere Möglichkeit als weiter so.
Heute sind deutsch-indische Regierungskonsultationen in Berlin. In der Bundesregierung dürfte weder die indische Klimapolitik noch die enge Verbindung zwischen Delhi und Moskau auf viel Gegenliebe stoßen. Wie viel Gegenwind wird die indische Regierung ihrer Einschätzung nach wohl bekommen?
Ich glaube, dass man sich in Berlin durchaus bewusst ist, in welcher Situation Indien ist, was die Klimapolitik anbelangt. Und dass das Land viel Unterstützung, auch viel Geld braucht, um hier schneller zu sein im Hinblick auf eine Klimaneutralität. Bei der Haltung zu Russland, das sieht sich ja anders aus. Indien versucht ja hier eine Position zwischen Russland und der Mehrheit der Staatengemeinschaft einzunehmen. Das Ziel ist, Russland nicht komplett zu verbrennen aus der eigenen Sicht. Indien ist von Russland in gewisser Weise abhängig. Also Stichwort Rüstung. Ganz viele Rüstungsgüter kommen einfach aus Russland. Und gleichzeitig ist Indien von China bedroht oder fühlt sich von China bedroht. Also hier will man sich nicht ganz mit den Russen verderben. Aber hier wird die Bundesregierung, wird Kanzler Scholz sicher weiteren Druck machen auf Premier Modi, sich klarer gegen den Angriffskrieg zu positionieren.
Aber wird Ihrer Einschätzung nach die Delegation aus Neu-Delhi denn bei der Kritik der Bundesregierung dagegenhalten?
Naja, in Neu-Delhi sagt man gerne, wir sollen also nach euren Prinzipien handeln, während ihr nach euren Interessen handelt. Man sieht da sehr wohl, dass Deutschland zum Beispiel weiter Gas aus Russland bezieht, weil man in Deutschland sagt, wir brauchen das im Augenblick noch. Und wenn man dann angegriffen wird, weil man billig Öl von Moskau bezieht, dann reagiert man auch entsprechend giftig. Also das hat der Außenminister Indiens Jaishankar relativ treffend gesagt. Was wir aus Russland beziehen jetzt, das verbraucht Europa an einem Nachmittag, in Klammern, an Energie, die es aus Russland bezieht.